Einen schönen guten Morgen miteinander und herzlich willkommen hier in der EMK Zofingen zum heutigen Gottesdienst. Aber jetzt einfach am Anfang wieder gedacht, es geht mir glaube ich jedes Mal gleich und das ist auch nichts Neues. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern und alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und wo die Sängerinnen so das Mikrofon abgelegt haben, und so langsam hergelaufen sind und die Band hat noch so weitergespielt, da habe ich gedacht, das könnte ich jetzt etwa 20 Minuten noch hören. Einfach so der Ausklang, da wäre meine Moderation nicht nötig gewesen. Und wir hätten einfach so ein bisschen reinkommen in eine Beziehung. In eine Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. In eine Beziehung, aber vielleicht auch mit dem Sitznachbar. Oder in eine Beziehung mit jemandem, wo wir ganz fest an sie denken, was nicht gut geht. Und das ist manchmal so schön, einfach so ein guter Sound, der einem einfach dann manchmal das näher bringt. Weil gerade da mit den Beziehungen, das ist ja nicht immer so einfach. Und bei dem kurzfristigen Einspringen habe ich vernommen, es geht eigentlich, das Thema ist christliche Ethik, aber es geht eigentlich noch so ein bisschen um Beziehungen heute. Da werdet ihr dann mehr hören vom Danilo. Danke vielmals, dass du den Input hast heute Morgen. Aber ich habe mir natürlich dann auch überlegt, ja, so Beziehung, was bedeutet das wieder? Und Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Also das ist doch mal schon eine super Beziehung, eben. Wir sind Kind von Gott. Ich habe vorher noch rasch mit dem Gunnar abgesprochen. Am Anfang war das Wort, steht im Johannesevangelium. Denke ich auch noch wieder, wenn das doch am Anfang steht von einem Evangelium. Am Anfang ist das Wort, ist doch das eine Beziehung, die mit nichts einzutauschen wäre. Weil ich denke, es manchmal in der heutigen Zeit, ja, wie laufen die Beziehungen ab? Das ist bei uns daheim auch so. Du musst das Handy vornehmen, musst irgendwie ein WhatsApp auftun, wieder schauen, wer geschrieben hat. Nachher denkst du wieder, ja, das habe ich auch schon dreimal gelesen, das ist ja gar nichts mehr Neues. Aber das, was man dann liest, Papi, kannst du moderieren, das liest man natürlich am Anfang nicht. Und das sind so Beziehungen, die dann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Oder du schreibst das Mami, also meine Frau, ganz viele Sachen. Und dann scrollt man so weiter und denkt, nein, also das ist jetzt auch fast ein bisschen anstrengend, das alles zu lesen. Aber das Wesentliche, das sieht man dann irgendwo nicht und dann denkst du auch wieder, ja, das könnte so ein kleines Problem geben für eine Beziehung. He? Habt ihr das auch schon erlebt? Oder so Sitzblöcke am Sonntagmorgen in der Gemeinde. Also, das ist jetzt super klassisch. Block rechts, he? Nicht schlecht bestückt. Mittlere Block, das sind vielleicht eher ein bisschen die Liberalen, he? Das sind schon weniger, gell? Da ist noch ganz klar, he? Die wissen, was sie wollen, rechte Seite. Die linke Seite ist aber auch recht stark. He? Ja, könnte es ein Gnosch werden. Dort Mitte, weisst du, die wollen immer ein bisschen so und ein bisschen so. Ja, jetzt kannst du wieder diskutieren, bin ich jetzt politisch geworden? Oder was ist jetzt echt da für ein Beziehungskiller? Oder kommen wir so weiter heute Morgen? Ich glaube es nicht. Darum gehen wir weiter mit Lobpreis, mit Worship. Das ist eben auch eine super Beziehung, die man haben kann. Und das ist wieder dort, wo ich am Anfang gesagt habe, einfach wenn die Musik so weiterläuft, kommt man einfach in eine Beziehung mit Gott, unserem Vater, dem Herr. Und darum machen wir jetzt Worship miteinander. Wir bieten, dem wir gegeben. Auch da denke ich wieder, diese Beziehung ist einfach mit nichts einzutauschen. Wir bieten, dem wir gegeben. Wer sucht, der wird finden. Im Lukas 6, 27 bis 36, wo ihr auch einen Flyer habt, steht, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir hier versammelt sind und dich loben und preisen, dich anbeten, aber vor allem auch deine Güte erfahren heute an diesem Morgen und vor allem das ganze Leben lang. Und ich möchte dir danken, dass wir einfach mit dir eine Beziehung leben und in einer Beziehung stehen, wo du uns anbietest. Lass uns die Chancen annehmen, lass sie uns pflegen und immer wieder zu dir kommen. Danke von ganzem Herzen für das wunderbare Geschenk, das du uns machst, für unser Leben so einzigartig. Und lass uns, wie gesagt, auch gegenüber anderen Menschen gütig sein. Du kannst das machen, du bist der Einzige. Dafür möchte ich dich loben und preisen. Amen.
Guten Morgen miteinander. Zwei junge Menschen und ein schon etwas älterer Mensch treffen sich, um über eine Predigtreihe nachzudenken. So geschehen vor bald einem Jahr mit Felis, Danilo und mir. Und zuerst sammelt mir mögliche Themen, über was können wir eine Predigtreihe machen. Und dann ist es um die Frage gegangen, wie mutig sind wir? Nehmt mir das Thema für unsere Predigtreihe auf, wo in unserer Gesellschaft da und dort kontrovers diskutiert wird, auch in christlichen Gemeinden. Vielleicht auch eines, wo wir gar nicht so von uns aus jetzt für einen einfachen Sonntag würdet wählen, weil es zum Beispiel ein Tabuthema ist. Am Schluss haben wir uns für den Mut entschieden. Der Mut, ein Thema anzupacken, wo für gewisse Leute ein heisses Eisen ist. Und deshalb das Thema Beziehungen plus. Und das wird uns jetzt mit heute 5 Sündig lang beschäftigen. Und wir starten die Reihe mit 2 Sündig, wo wir uns mit ethischen Fragen zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe beschäftigen. So die Frage, welche ethische Grundentscheidungen treffe ich? Und was bedeutet die ethische Grundentscheidungen für meine ethische Urteilsfindung oder Ansichten, zum Beispiel zu dem Thema von der gleichgeschlechtlichen Liebe? Und wir trauen uns jetzt über das Thema zu predigen, weil wir uns miteinander trauen. Und ich danke sowohl der Felis auch dem Danilo fürs Vertrauen, wo ich gespürt habe in den Überlegungen und Vorbereitungen. Und Danilo wird heute eine eher konservative, traditionelle Sichtweise einnehmen. Und ich werde am nächsten Sonntag eher eine offene, liberale Sichtweise einnehmen. Wobei ich euch muss sagen, ich hasse die Etiketten von liberal und offen und konservativ und traditionell. Weil ich immer das Gefühl habe, man stellt dann Menschen in bestimmte Ecken und mit der Zeit werden dann die Ecken wichtiger als die Menschen. Und dabei finde ich nach wie vor, der Mensch ist wichtig und nicht die Ecken. Uns drei ist es wichtig, dass wir als Christen unterschiedliche Ansichten haben und doch zu einer Gemeinde gehören und auch wollen. Und uns ist auch noch wichtig, dass wir uns sehr schätzen und uns gern haben, auch wenn wir nicht in allen Sachen gleicher Meinung sind. Und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr am nächsten Sonntag auch wieder kommtet, im Sinn von einer ausgewogenen Sichtweise. Und heute und nächsten Sonntag laden Danilo und ich auch noch ein zu einem Predigt-Nachgespräch. Wir werden so 15 Minuten nach Schluss vom Gottesdienst Stunde im Gemeindesaal anfangen mit dem Predigtnachgespräch, damit ihr noch einen Kaffee vorher trinken oder vorher nehmen und auch mit dem Kaffee dann kommen könnt. Es ist uns nämlich wichtig, dass wir mit euch im Gespräch sind, denn es ist halt schon so, wir sind ja und bleiben alle Lernende bis am Schluss. Und noch einen kurzen Ausblick auf die anderen drei Sündig dann. Wir nehmen das Thema Beziehungen dann auf, zum Beispiel unter anderem mit heterosexueller Liebe, mit Freundschaft. Und wir drei freut uns auf die Predigtreihe. Wir freut uns auf unsere Unterschiedlichkeit und wir hoffen, dass wir euch auch gut mitnehmen können in die Predigtreihe. Danke vielmals. Und Danilo, jetzt gebe ich dir das Mikrofon für deine Predigt. Danke vielmals.
Ja, danke auch, Gunnar, fürs Vertrauen. Ich habe gedacht, ich tue heute Morgen auf Schweizerdeutsch reden, ausser ihr sagt, ah nein, doch lieber Hochdeutsch. Müssen wir jetzt sagen? Hochdeutsch? Okay, gut. Diese Nacht hatte unser mittlerer Sohn das Motto, alles muss raus. Und so ging ich in der ersten Hälfte der Nacht mehrmals vom Kinderzimmer zum Badezimmer und zurück. Und in der zweiten Hälfte der Nacht lag ich dann wach. Und wie das so ist, oder wenn man so, man denkt so, ja, man spürt ein bisschen in sich hinein, ja, was tut sich da? Und ich habe gemerkt, mir wird ganz flau im Magen. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein Käfer oder ist das die Predigt, die mir aufliegt? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was ich hoffen soll. Mir ist es sehr unangenehm, zu diesem Thema zu sprechen, weil ich nicht gerne einigen Leuten sage, dass sie auf dem Holzweg sind. Und so habe ich die Predigt so aufgebaut, dass wir am Schluss alle sehr unangenehm angesprochen sein werden. Also ihr könnt euch nicht zurücklehnen und sagen, ja, Homosexualität, das tangiert mich nicht, interessiert mich nicht. Es wird auch für euch anspruchsvoll sein. Ich habe für dieses Thema den wichtigsten Text aus dem Neuen Testament ausgesucht, einen Teil aus der Bergpredigt. Und ich möchte damit starten, dass ich euch eine These zu diesem Text aufstelle. Ich glaube, dass Jesus in diesem Text ganz stark unterscheidet zwischen einer weltlichen Ethik und einer christlichen Ethik. Ich versuche euch diese Unterscheidung mal mit einer Tabelle darzustellen. Die weltliche Ethik, die adressiert sich an alle Menschen. Christliche Ethik adressiert sich an die Nachfolger von Jesus Christus, an die Christen. Zweck einer weltlichen Ethik ist, dass das Glück aller Menschen, und ich glaube, man kann sagen, aller Lebewesen, maximiert wird, also dass alle möglichst viele Glücksmomente haben und dabei möglichst wenig Schmerzmomente. Das Ziel einer christlichen Ethik ist, dass der Mensch zu Gott in eine Beziehung tritt und ihm die Ehre gibt. Der Erkenntnisweg auf die Frage, was ist moralisch gut oder schlecht, ist bei der weltlichen Ethik, führt über eine Abwägung von Interessen. Dazu habe ich euch diese Waage mitgebracht. Es ist dann also so, man fragt sich, wer hat welche Interessen, welche Vorlieben, und man legt die in die Waagschalen. Und diese Regelung gilt als moralisch richtig, die für die meisten Menschen das meiste Glück ermöglicht. Bei der christlichen Ethik sagt man, Gott allein entscheidet, was gut und was falsch ist. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Wie soll man herausfinden, was Gott gefällig ist? Traditionell geht man in der Theologie davon aus, dass Gott seinen Willen offenbart durch gewisse Menschen und die Worte dieser Menschen werden dann aufgeschrieben und stehen in der Bibel. Also Gottes Willen ist uns durch die Bibel indirekt erfahrbar. Die Übertretung von einem weltlichen moralischen Gebot nennt man Unmoral und das wird dann normalerweise von den Mitmenschen mit Verachtung, Rache, mit Empörung oder so quittiert. Die Übertretung von einem christlichen moralischen Gebot nennt man Sünde. Sünde hat eine gemeinsame Wortherkunft mit sondern, also mit absondern, mit trennen. Also Sünde ist das, was einem von Gott trennt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir Christen bei dieser Definition bleiben, weil ein zweites Kuchenstück trennt einem nicht von Gott. Ja, das ist keine Sünde, obwohl das so im Sprachgebrauch oftmals so gebraucht wird. Dann der Lohn der weltlichen Ethik wird von den Mitmenschen gegeben. Wenn ich etwas Gutes tue, dann tun mir die anderen etwas Gutes, sie vertrauen mir. Und das ist im Diesseits. Der Lohn der christlichen Ethik wird vor allem im Jenseits verheißen. Ich finde es wichtig festzustellen, dass Jesus, wenn er von der weltlichen Ethik spricht, dann sagt er das nicht wertend. Er sagt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern er sagt das mehr beobachtend. Und die christliche Ethik, das ist das, was er uns ans Herz legen möchte. Ich lese jetzt also den Text von heute nochmal vor und ich möchte, dass ihr euch bei jedem Satz überlegt, beschreibt jetzt Jesus eine weltliche Ethik oder spricht er über seine Ethik? Und mein Vorschlag ist, dass wenn ihr denkt, Jesus spricht nur die Christen an, dass ihr dann aufsteht, einfach um ein bisschen mit Kopf und Körper dabei zu sein. Ja. Los geht's. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch, ja genau, ich glaube, jetzt wäre der Moment, zum aufzustehen. Ich finde, du hast 100 Punkte, genau. Segnet, die euch fluchen. Da spricht Jesus die Christen an. Segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne dafür etwas zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich lese gleich noch zwei weitere Stellen vor, bei denen ihr das Gleiche machen könnt. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder oder deine Verwandten und reiche Nachbarn ein, sonst laden sie dich auch wieder ein und es ist dir vergolten. Das wäre weltliche Ethik. Ja. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir, genau, vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Geht durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Ja, genau, das wäre jetzt wieder christliche Ethik gewesen am Schluss. Ich versuche jetzt einige Stichworte aus der Lesung auch in diese Tabelle zu übernehmen. Weltliche Ethik sagt, behandle den anderen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Christliche Ethik sagt, behandle den anderen so, wie Gott handelt. Ein Beispiel, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Ich glaube, von weltlicher Ethik spricht Jesus, wenn er sagt, das Gesetz und die Propheten. Oder wenn er sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist. Die christliche Ethik, die kündet er an, wenn er sagt, ich aber sage euch. Als Beispiel nimmt Jesus das mit dem Einladen. Freunde, Brüder, reiche Nachbarn einladen, das ist weltliche Ethik. Christliche Ethik wäre Arme, Krüppel, Lahme, Blinde einladen. Weltliche Ethik ist ein breiter Weg, christliche Ethik ist ein schmaler Weg. Weltliche Ethik hat viel mit der Erwartungshaltung zu tun, sonst laden sie dich auch wieder ein. Christliche Ethik hat eine Erwartungshaltung nicht an die Menschen, sondern an Gott bei der Auferstehung der Gerechten. Ich versuche euch diese Unterschiede noch mit einer anderen Grafik darzustellen, mit einem Beispiel aus der Mengenlehre. Ich habe diese Grafik auch schon mal hier an dieser Stelle gezeigt. Ja. Wenn wir so zwei Kreise leicht übereinander legen, gibt es insgesamt vier Flächen, weiß, grün, rot und die Schnittmenge von rot und grün in der Mitte. Ich möchte jetzt also für den grünen Kreis die weltliche Ethik nehmen, für den roten Kreis die Anforderungen der christlichen Ethik. Und meine Behauptung ist, dass sich diese beiden Kreise stark überschneiden, aber nicht hundertprozentig. Ich mache ein paar Beispiele. Ich habe lange gesucht für ein Beispiel, bei dem weder weltliche Ethik noch christliche Ethik etwas zu sagen haben. Aber ich habe eins gefunden. Wenn ihr euch überlegt, ob ihr Erdbeer- oder Himbeerkonfitüre aufs Brot streicht, dann glaube ich, gibt es da keine Vorbehalte. Das klingt vielleicht lapidar, aber bereits wenn ihr euch überlegt, ob ihr Nutella oder Käse esst, dann gibt es moralische Vorbehalte wegen dem Palmöl oder wegen der Tierhaltung und so. Und dann gibt es, glaube ich, einen Bereich von moralischen Fragen, wo nur weltliche Ethik mitreden möchte. Ich glaube, dass ich immer wieder Leute mit meinem Verhalten vor den Kopf stoße, weil ich gewisse Erwartungen nicht erfüllen, vielleicht gerechtfertigte Erwartungen. Aber ich glaube, dass Gott mir dieses Verhalten nicht als Sünde anrechnet. Dass ich also nur gegen weltliche Konventionen verstoße dabei. Ganz einfach ist ein Beispiel für den Kreis, der sich überschneidet. Ich bringe jemanden um, das ist gegen Gott und das ist gegen die Menschen. Und dann gibt es noch den Kreis, wo ich nur etwas gegen Gott tue, aber kein Mensch betroffen ist. Als Beispiel, ich fluche Gott zu Hause in meinem Zimmer. Das hört niemand, es ist allen egal, aber Gott ist stark betroffen. Ich habe noch ein spannendes Beispiel gefunden, zu dem man in alle vier Positionen einnehmen kann. Der Konsum von Schweinefleisch. Der Konsum von Schweinefleisch ist in unserer westlichen Gesellschaft problemlos. Die allermeisten Menschen essen Schweinefleisch und haben keine moralischen Bedenken. Dann gibt es Juden und Muslime, und die sagen, ich esse kein Schweinefleisch, weil Gott das so gesagt hat. Und es ist ihnen dabei völlig egal, ob das Schweinefleisch gut schmeckt, ob es gesund ist, ob die Sau artgerecht gehalten wurde. Ja, sie haben da keine Überlegungen, sondern es ist einfach wichtig, dass Gott das gesagt hat. Sie haben in diesem Fall also nicht christliche, sondern einfach theologische Überlegungen. Und dann gibt es eine Reihe von Leuten, die sagen, ja, Klimawandel und Überdüngung und Tierhaltung und irgendwie gesund ist es auch nicht. Und die verzichten aus moralischen Gründen auf Schweinefleisch. Und denkbar ist auch der mittlere Teil. Eine Muslimin mit grünem Anliegen, die sagt, Gott verbietet es und ich sehe auch nicht ein, weshalb ich das essen sollte. Sie hat wie mehrere Gründe, auf Schweinefleisch zu verzichten. Vielleicht ahnt ihr jetzt, worauf das Ganze hinausgeht. Es geht jetzt um unsere Frage nach Homosexualität. In welchen Bereich kommt das? Ist Homosexualität, und ich spreche von ausgelebter Homosexualität, weder gegen den Menschen noch gegen Gott? Ist ausgelebte Homosexualität zwar gegen den Menschen, aber nicht gegen Gott? Ist ausgelebte Homosexualität sowohl gegen den Menschen wie auch gegen Gott? Oder ist ausgelebte Homosexualität nicht gegen den Menschen, aber gegen Gott? Um dem nachzugehen, beginnen wir also mit dem weltlichen Kreis. Wir machen also so eine Güterabwägung. Und das setzen wir als Vorteil von ausgelebter Homosexualität, würde ich sagen, die Erfüllung einer Partnerschaft. Plus sexuelle Aspekte, ja. Und jetzt ist die Frage, welche Nachteile, für wen hat Homosexualität, ausgelebte Homosexualität Nachteile? Vielleicht ein Geburtenrückgang. Und wir merken, dass wir jetzt vor der Frage stehen, ob wir einfach Homosexualität beurteilen oder auch einen ausschweifenden Sexuallebensstil. Ja? Weil das theoretisch stark zu unterscheiden ist. Tatsache ist aber, dass männliche Homosexualität nicht selten auch mit einem ausschweifenden Lebensstil einhergeht. Angenommen, wir würden das jetzt auch berücksichtigen, dann könnten wir auf die Seite der negativen, der Nachteile, könnten wir ein höheres Krebsrisiko legen oder AIDS. Diese Krankheiten sind ein persönliches Risiko und die betreffen die Gesellschaft in Form von höheren Krankenkassenprämien. Ja. Könnte man also die Nachteile von Homosexualität vergleichen mit Rauchen oder mit Risikosport? Und das, finde ich, scheint mir ein gutes Beispiel zu sein. Aber auf der Seite der Vorteile glaube ich, dass eine erfüllte Partnerschaft die Auslebung von sexuellen Bedürfnissen in keinem Vergleich steht zu einer Zigarette. Und deshalb finde ich, bei dieser Abwägung, finde ich, müssen wir Homosexualität moralisch unbedingt gutheißen. Homosexualität muss aus diesem grünen Kreis heraus. Und die Kriminalisierung von Homosexualität in den vergangenen Jahrhunderten war meiner Ansicht nach ein großes Übel, das nicht wieder gut gemacht werden kann. Und in diesem Sinn verstehe ich auch diese starke Präsenz von der Regenbogenbewegung in der Öffentlichkeit als Mahnmal, als teilweise Wiedergutmachung, als Aufarbeitung von historischem Übel. Und ich muss ehrlich sein, mir geht es ein bisschen auf die Nerven, aber ich weiß, recht ist es. Ich kann es doch nicht ganz lassen, noch eine kleine polemische Klammerbemerkung zu machen zu dem da. Wenn wir die Covid-Pandemie und die AIDS-Pandemie vergleichen, dann fällt mir sehr schnell auf, mit wem ich schlafe, ist Privatsache. Mit wem ich mich an den Tisch setze, da möchte der Staat mitreden. Ich frage mich, weshalb hat man nicht in der AIDS-Pandemie Sexualkontaktbeschränkungen eingeführt? Weshalb hat man nicht Bußen verteilt für Kondomverweigerer? Weshalb hat man nicht ein Zertifikat für den Nachweis, dass man keine sexuell übertragbare Krankheit hat, eingeführt? Wenn es um die Eindämmung von sexuell übertragbaren Krankheiten geht, das setzt das BAG ganz auf Eigenverantwortung, auf Freiheit. Aber mir scheint an diesem Beispiel zu sein, dass es in unserer Gesellschaft verschiedene Freiheiten gibt. Und die sexuelle Freiheit ist eine privilegierte Freiheit. Für das BAG, für seinen Vorsteher auch, ist die individuelle sexuelle Freiheit eine Freiheit, die so gewichtig ist, dass es ganz egal ist, welche Nachteile man da in die Waage legt. Und ich verstehe schon, wie man bei diesem Güterabwägungsprozess, den wir als Gesellschaft gehen, in Bezug auf Sexualität, wie man da misstrauisch wird. Mir scheint das Ganze stark ideologisch gefärbt zu sein. Und trotzdem glaube ich, dass in Bezug auf die Homosexualität diese Abwägung so stimmt, ja? Die Freiheit zur Auslebung der Homosexualität. Als Christen stehen wir jetzt vor der Frage, ob wir Homosexualität vorbehaltlos gutheißen wollen oder ob sie im Sündenkatalog für Christen noch Platz hat. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir für diese Frage jetzt eben diese Waage weglassen. Weil die Waage hat da bei christlicher Ethik wenig zu suchen. Ja? Wir konzentrieren uns auf die Bibel. Es gibt sehr wenig Bibelstellen zur Homosexualität. Ich habe euch zwei ausgesucht, die ich mit euch anschauen möchte. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Was mir hier gut gefällt, ist das Wort Gräuel. Bei mir klingt da an, dass es eben nicht um ein objektives Recht geht. Es steht nicht, es ist ein großes Unrecht, es ist unmoralisch. Sondern bei Gräuel, da klingt bei mir das subjektive Erschaudern Gottes an. Und das muss für uns gar nicht nachvollziehbar sein. Dann noch einen Text aus dem Römerbrief. Könnt ihr selbst lesen? Ich habe Mühe mit dieser Stelle. Ich habe Mühe mit dem, was ich verstehe, und ich habe auch Mühe, sie ganz zu verstehen. Was ich spannend finde, ist, dass Paulus hier das Ganze umkehrt. Er sagt nicht, ausgelebte Homosexualität ist ein moralisches Übel, sondern er sagt, das ist bereits die Strafe für ein Übel. Und das Übel ist, dass man sich geweigert hat, Gott zu erkennen. Ich finde das sehr spannend, aber ich muss ehrlich sein, es fällt mir schwer, das irgendwie nutzbringend weiterzudenken. Insgesamt kann man sagen, dass beide Stellen Homosexualität negativ betrachten, und das ist bei allen Stellen in der Bibel so. Als Christen stehen wir jetzt vor der Frage, waren diese Stellen Gottes Wille für jene Zeit, für jene Kultur, und sie gelten heute nicht mehr? Oder waren diese Bibelstellen schon damals Ausdruck der vorherrschenden weltlichen Moral und Gott hat das noch nie so gesehen? Oder gelten diese Stellen auch heute noch? Sind sie Ausdruck von Gottes ewigem Willen? Und ich tendiere zu letzterem. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Erstens finde ich, durch die ganze Bibel hindurch ist das Urteil in dieser Frage einheitlich. Und zweitens kann man diese Frage auch mit anderen sozialen Fragen vergleichen. Zum Beispiel die Stellung der Frau. In den Kulturen um die Bibel wurde die Frau diskriminiert. In der Bibel wird die Frau auch diskriminiert. Ja? Aber es gibt einzelne Stellen, die darauf hinweisen, dass man das auch anders sehen kann. Die Sklaverei. In den Kulturen um die Bibel war Sklaverei an der Tagesordnung. In der Bibel wird Sklaverei auch akzeptiert. Aber es gibt Stellen, die darauf hindeuten und darauf hinarbeiten, dass man das anders sehen kann und soll. Homosexualität war in den Kulturen um die Bibel stark verbreitet. Und die Bibel könnte jetzt da auch quasi das mitmachen, das akzeptieren, aber das macht sie nicht. Und sie lässt sehr wenig Spielraum, das Ganze anders zu sehen. Zusammenfassend würde ich also sagen, Homosexualität gehört in diesen Bereich. Es ist aus weltlicher, moralischer Sicht kein Problem. Es ist aus christlicher Sicht und für Christen Sünde. Ich möchte einige Konsequenzen aus dieser Haltung aufzeigen. Zuerst Konsequenzen für die Politik. Ich glaube, dass wir Christen in politischen Diskussionen die Freiheit zu Homosexualität unbedingt gutheißen sollen. Das gebietet uns unsere intellektuelle Redlichkeit. Und ich glaube, dass es ja uns eben genau darum gehen soll, dass wir zeigen, dass es bei unserem Glauben eben nicht um eine Gütemaximierung geht, dass es nicht darum geht, dass am Schluss alle Menschen möglichst glücklich sind, sondern dass es um die Nachfolge von Jesus geht. Und das tun wir, indem wir für uns selbst, für Christen, Dinge versagen, die wir bei anderen gutheißen, akzeptieren. Ich finde, kein Christ soll behaupten, dass das Leben mehr Glück bereithält, wenn man seine Sexualität unterdrückt. Das stimmt einfach nicht. Folgen für die christliche Gemeinde. Ich glaube, das Angebot der Kirche für Menschen mit homosexuellen Neigungen kann nicht Heilung heißen oder Therapie, da gibt es nichts umzupolen. Wenn diese Menschen den Weg des Glaubens gehen und ihre homosexuellen Neigungen unterdrücken, dann gehört ihnen mein Respekt und auch mein Beileid. Und ich finde, da ist von Seiten der Kirche ist da Trauerbegleitung nötig. Falls sie diesen Weg nicht gehen, braucht es von der Seite der Kirche eine gesunde Gleichgültigkeit. Es ist mir ja auch egal, ob meine Mitchristen ihren Zehnten zahlen. Es ist mir egal, ob meine Mitchristen die andere Wange hinhalten. Es ist mir egal, ob meine Mitchristen ihren Mitmenschen vergeben. Und da habe ich offene Fragen. Wie balancieren wir als Gemeinde auf diesem Grad zwischen Gleichgültigkeit oder Großzügigkeit und der Verantwortung, die wir füreinander haben? Ich glaube, die einzige intellektuell redliche Möglichkeit, Homosexualität abzulehnen, ist es, diese Ablehnung als christliches Sondergut zu bezeichnen. Als Prüfstein des Glaubens, als Kosten der Nachfolge, als Preis, den man zu zahlen hat als Christ. Und diese Erklärung, die birgt einiges an Brisanz für uns alle. Sie stellt uns nämlich vor die Frage, wo wir, die glücklich verheirateten Heterosexuellen, wo wir unseren Preis der Nachfolge zahlen. Wo kostet uns unser Glaube so viel, dass das vergleichbar wäre mit einem völligen Verzicht auf Sexualität? Und da komme ich ins Stocken, weil ich ganz ehrlich sagen muss, mein Glaube kostet mich nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Preis, den wir für den Glauben zahlen, ob wir den sagen können müssen, ob wir imstande sein müssen, aufzuzählen, ja, ich habe das und das und das und das für Jesus verlassen. Auch weil sich ja das dann schnell wieder deckt mit einem Segen, den wir auch empfangen. Aber ich glaube, dass wir mit Kosten in dieser Höhe rechnen müssen, wenn wir glauben. Ja, weshalb kostet der Glaube? Weshalb ist es nicht einfach gratis? Ich finde das eine sehr schwierige Frage und vielleicht ein kurzer Gedanke zum Abschluss dazu. Ich glaube, der Glaube ist eine Wette auf Gott. Und eine Wette funktioniert nie ohne Einsatz. Und der Einsatz bestimmt die Gewinnmöglichkeiten. Und in der Wette des Glaubens, da können wir Menschen manchmal sagen, ich setze das und das auf Gott. Das ist es mir wert, das bin ich bereit einzusetzen, weil ich glaube, dass Gott existiert. Und manchmal ist es auch so, dass Gott uns einen Einsatz auferlegt, dass er etwas fordert, was uns unangenehm ist. Ich glaube, dass unsere Nachfolge darin besteht, dass wir eben unsere persönliche Glücksmaximierung zur Seite legen und bewusst auch Momente suchen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht das Glück maximiert, nicht von uns, vielleicht von niemandem, sondern das ist der blinde Gehorsam. Das ist eine Wette auf den Glauben, eine Wette auf Gott. Und ich denke, das ist auch die Frage, die ich euch mitgeben möchte für die nächste Woche. Worin besteht euer Wetteinsatz für den Glauben? Ich schließe mit einer herausfordernden und ermutigenden Stelle aus dem Markus-Evangelium. Jesus aber sprach, Amen, ich sage euch, da ist keiner, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlässt und der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit inmitten von Verfolgungen, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker und in der kommenden Zeit ewiges Leben. Amen.
Welche Beziehungen lebe ich? Gerade auch Connexio, unser Hilfswerk, kann so eine Beziehung sein. Und so komme ich ganz auf ein anderes Thema rasch, aber wo eigentlich das Gleiche gelohnt, wie der Danilo gesagt hat. Wir denken diesen Monat mit dem Connexio-Gebet ganz fest auch an andere Menschen, die es nicht so gut haben wie wir, die ganz spezielle Beziehungen leben. Und in diesem Monat denken wir besonders an die Menschen, die auf der Flucht sind und an diejenigen, die ihnen beistehen. Unzählige Menschen flüchten unter sengender Sonne oder in Kälte und Nieselregen, zu Fuß oder mit dem Flugzeug, allein oder mit der Familie. Hinter ihnen liegen ihr Zuhause und oft schwere Erlebnisse. Vor ihnen eine ungewisse Zukunft. Gleichzeitig gibt es Menschen, die helfen. Die Kirche im Kongo, selber mitbetroffen, kümmert sich seit Jahren um Vertriebene aus der Krisenregion Ostkongo. Geflüchtete aus der Ukraine finden in den umliegenden Ländern Menschen, die schützende Unterkünfte und warme Mahlzeiten bieten und die Not mit aushalten. Und Anfang Januar ist eine kleine Gruppe aus der Schweiz für 10 Tage in Griechenland, um für Menschen da zu sein, die dort seit langem in Flüchtlingsunterkünften leben und kaum Perspektiven haben. Und gerade da in Athen, da hat es ganz viele Flüchtlinge, aus welcher Beziehung sie auch kommen. Und ich denke, es sind auch sehr viele, die in ihren Ländern verfolgt werden, wegen ihrer Homosexualität oder die misshandelt wurden und die dann irgendwann in Athen landen. Und ich durfte da 30, 40 Minuten mit Sina Etter reden, die eben gerade solche Menschen betreut. Sie probiert ihr Trauma ein bisschen zu verarbeiten und ihnen probiert eine Perspektive zu geben. Ich möchte auch jetzt im Fürbittegebet auch ganz fest an eben diese Helfer denken und gerade auch an Sina Etter. So beten wir alle gemeinsam. Gütiger und treuer Gott, wir bitten dich für die Menschen auf der Flucht, die vieles verloren haben, die Angst haben und nicht wissen, wie es weitergeht, die schutzlos sind und heimatlos. Sei du ihnen nahe, hilf ihnen und tröste sie. Wir bitten dich für alle, die Geflüchteten beistehen, die sie aufnehmen, begleiten und versorgen, oft über ihre eigenen Kräfte hinaus. Wir sind dankbar für das, was sie tun. Schenk ihnen Behutsamkeit, Weisheit, Stärke und einen langen Atem. Wir bitten dich für alle, die dafür einstehen, dass Menschen in ihrer Heimat sicher sind und nicht flüchten müssen. Die demonstrieren und sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Lass sie nicht aufgeben. Mach ihnen Mut. Und so beten wir gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille gehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Und so sind wir jetzt praktisch ganz am Schluss. vom Gottesdienst. Schön wart ihr alle hier. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche, einen guten Start. Ist natürlich so, was soll ich jetzt sagen? War herausfordernd, Danilo. Ich kann gar nichts sagen dazu irgendwie. Das muss man verarbeiten. Ich weiß aber auch, es geht weiter und das ist wichtig. Wenn man es aufschreibt, kann man es nachlesen und es ist dann halt schon so. Ich denke wieder für mich persönlich, welche Beziehung lebe ich denn eigentlich und wie ist mein Wetteinsatz? Und genau eben für solche Fragen, die angesprochen wurden heute. Wie wäge ich ab? Höre ich die verschiedenen Parteien an oder Betroffene? Ich denke, da muss jeder für sich selber mit Gott die richtige Antwort finden. Aber als Ermutigung und auch bevor wir den Segen hören, danke Danilo, dass du ihn sprichst, kommt mir die Strophe in den Sinn vom Lied, das wir gesungen haben. Mach mich zu einem Geschenk von deiner Liebe an diese Welt. Lass mich, Herr, eine Fackel sein, die Dunkelheit erhellt. Ich bin bereit, nimm mich an deiner Hand, zusammen wollen wir ein Zeichen setzen von deiner Liebe an dieses Land.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre dein Herz und dein Sinnen in Jesus Christus. Amen.